Und das machen wir im Leben ganz oft. Wir konzentrieren uns auf das Negative. Es ist gerecht, dass wir uns von unseren Eltern verabschieden. Aber es ist nicht gerecht, dass sich Eltern von ihren Kindern verabschieden. Es war ein Unfall. Und sowas kann passieren. Ist mir passiert. Hab ein Auge dadurch verloren. Und jetzt als vierte OP wurde mein Auge entfernt.
Herzlich willkommen zu Hello Heroes, der Podcast über Menschen, die uns mit ihrer Geschichte berühren und inspirieren. Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland rund 70.000 Frauen an Brustkrebs. Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal, ein Kampf, ein Leben, das sich von einem Moment auf den anderen verändert hat. Mein heutiger Gast kennt genau diesen Kampf. Viele kennen Andrea Plewig aus dem Fernsehen, unter anderem aus Astro TV und Leichter Leben. Eine Frau, die selbst viele Geschichten erzählt hat und heute ihre ganz eigene mit uns teilt. Andrea hat Brustkrebs überstanden. Und gerade als ein neues Kapitel beginnen sollte, wurde ihr Leben erneut auf dramatische Weise verändert. In einer Silvesternacht verlor sie durch einen Feuerwerksunfall ein Auge. Doch diese Folge ist nicht nur eine Geschichte über Krankheit und Verlust. Es geht hier um Mut, um Freundschaft, um Humor in schweren Zeiten und um eine Frau, die aus ihren Erfahrungen eine Haltung gemacht hat und heute auch für ein Böllerverbot ihre Stimme erhebt. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Willkommen bei Hello Heroes. Willkommen, liebe Andrea Plewig.
Vielen lieben Dank, Anushka. Das hast du schön, schön gesagt.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil es ist ja ganz viel, was du aus deinem Leben berichten kannst. Und es ist so, wie ich ja auch gesagt habe, es geht hier ja auch ums Mut machen.
Ja, ich finde, Hello Heroes ist ein toller Begriff, weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Helden, die vielleicht auch ein bisschen versteckter leben, die das gar nicht so sehen, dass sie vielleicht doch auch kleine Helden sind. Und das finde ich eigentlich was ganz Schönes, weil ich würde auch sagen, ich bin ja auch keine Heldin, aber für viele bin ich Mutmacherin und deswegen auch vielleicht so ein Stückchen Heldin.
Absolut, ja. Weil, also was mir ja insbesondere aufgefallen ist bei dir, weshalb ich ja auf dich auch gekommen bin, du gehst so offen damit um. Du standst mitten im Leben und hast auf einmal die Brustkrebsdiagnose bekommen. Wie war das für dich damals?
Ich habe irgendwie schon es geahnt. Das heißt, es hat mich jetzt nicht so stark getroffen, dass ich gedacht habe, alles ist gut, sondern ich habe schon was gespürt. Ich wusste, ich kenne meinen Körper, irgendwas fühlt sich nicht gut an. Meine Freundin hat mir einen Termin bei unserer Frauenärztin ausgemacht. Ich muss zugeben, ich habe diesen Termin einfach vernachlässigt. Deswegen bin ich jetzt auch nicht nur die Botschafterin für vielleicht Böllern, sondern auch noch die Botschafterin für Vorsorgetermine. Also lasst das nicht schleifen, weil das hätte auch vieles ersparen können in meinem Leben. Und gespürt habe ich es ja. Also bin ich dann zu meiner Frauenärztin gegangen und die hat es ertastet und hat gesagt, ja, da ist was. Dann haben wir einen Ultraschall gemacht und dann hat sie gesagt, okay, ich möchte sie sofort in die Mammographie schicken, vorsichtshalber mal gucken, was dabei rauskommt. Und eigentlich war mir schon klar, was dabei rauskommt.
Wie hast du das denn gespürt? Also du hast selber aber keinen Knoten gefühlt oder warst du in der...
Nee, ich bin auch niemand, die sich gerne so selber, also ich kann meine Brüste anfassen, aber ich mag das nicht, mich abzutasten. Das finde ich ganz unangenehm. Vielleicht auch wirklich aus dieser Angst heraus, dass man irgendwas entdecken könnte, was Blödsinn ist. Ich weiß auch nicht, was ich da habe, aber ich mag es einfach nicht. Und spürte aber so ein leichtes Ziehen und spürte auch, ah, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dachte aber, das kann natürlich auch hormonell bedingt sein. Aber irgendwo wusste ich schon, da ist was.
Hast du dann Angst gehabt, zum Arzt zu gehen?
Nee, da bin ich ja dann zum Arzt gegangen. Also ich bin davor nicht zum Arzt gegangen, aber als ich dann gespürt habe, ich müsste jetzt mal zum Arzt gehen, dann bin ich natürlich auch gegangen, halt zu spät.
Und als dann die Diagnose klar war, wie war das für dich? Wie konntest du das annehmen?
Ja, ich habe das ganz schnell angenommen. Ich weiß noch, meine beste Freundin, das kriegt man ja auch über Instagram mit, das ist ja auch kein Geheimnis, ist Vera Intven, die ja auch Moderatorin ist oder war zumindest damals noch zu den Fernsehzeiten. Und die, ja, da, ich hatte die Diagnose eigentlich schon, aber wir sind dann erstmal zusammen in dieses Vorbereitungsgespräch gegangen, was jetzt so passiert. Und da wird es ja einem dann doch noch ein bisschen bewusster. Und ich weiß noch, dass Vera das schlechter weggesteckt hat als ich. Also ich habe einfach nur gesagt, was soll ich jetzt tun? Ich kann es ja nicht ändern. Ich bin dankbar dafür, dass es jetzt entdeckt worden ist. Ich bin dankbar dafür, dass wir so weit sind, dass Brustkrebs auch geheilt werden kann. Und ich war sehr positiv eingestellt, habe gesagt, da muss ich jetzt durch. Ich habe mir immer gedacht, das hätte auch viel, viel schlimmer oder zu einem blöderen Zeitpunkt kommen können. Mein Vater ist 2 Jahre davor an Demenz erkrankt. Ich bin sehr viel zwischen München, ich komme ja ursprünglich aus München, zwischen München und Berlin oder Potsdam hin und her gependelt. Der ist dann im Dezember 23 verstorben. So dass ich eigentlich, dann haben wir das Haus aufgelöst, das war alles erledigt, so im Mai 24. Und im Juli 24 kam die Diagnose. Und ich habe mir nur gedacht, es wäre alles viel, viel schlimmer gewesen, wenn es im Juli 23 gewesen wäre. Also deswegen habe ich mir gedacht, ich habe gerade Zeit. Astro TV hat die Türen zugemacht, auch da hatte ich gerade gar keine Arbeit mehr. Und habe mir gedacht, naja gut, dann lasse ich mich halt jetzt darauf ein. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber auch da war ich dankbar, dass der Krebs sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht hat.
Mhm. Das heißt, du konntest dich der Sache ganz widmen, du genau. Musst nicht das ganze Leben noch umschmeißen.
Genau.
Und dein Job ist ja dann auch immer sehr schwierig, glaube ich, für Arbeitgeber, für den Job. Dann kommt nämlich noch so eine Angst oftmals dazu. Was waren denn dann die nächsten Schritte? Du bist operiert worden?
Naja, erst ging es mit der Chemotherapie los und da waren schon natürlich auch Verzweiflung und Ängste und das war nicht jeder Tag war ein guter Tag. Also der schlimmste Tag meines Lebens war der 1. September 2024, als mir die Haare ausgefallen sind und ich jetzt wusste, okay, jetzt bin ich Krebspatientin, jetzt laufe ich auch mit einer Glatze herum. Weil, ja, es ist plötzlich so sichtbar geworden. Und das war ein ganz großes Problem für mich. Nicht die Sichtbarkeit, aber diese Glatze eben. Ich wollte keine Glatze und wollte auch nicht hören von den Leuten, ja, aber Haare, es sind doch nur Haare, die wachsen wieder. Ja, das wusste ich selber, dass Haare wieder wachsen. Aber es ging um mein persönliches Gefühl. Und das war so für mich der Verlust der Weiblichkeit. Also das war ein ganz, ganz harter Einschnitt, dieser Tag meiner Rasur. Und den haben wir aber auch ein bisschen zelebriert. Also mein,
haben wir gesehen.
Ja, mein enger Kreis, meine beste Freundin natürlich. Und alle, die mir sehr, sehr nahe und verbunden sind, waren da. Und wir haben das alles zusammen durchgestanden. Und das war gut, das war für mich auch wichtig. Und ja, dann ging es weiter. Also es geht ja immer weiter.
Hast du, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, das war so, das hat deine Weiblichkeit definiert, deine Haare, unter anderem deine Haare. Kannst du das heute neu sehen, anders definieren, Weiblichkeit? Oder sind Haare da schon ein großer Bestandteil?
Also nee, mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile nicht mehr. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwie plötzlich zu Kurzhaarfrisur tendiere und sage, oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Eigentlich auch da ist wieder was Gutes bei rausgekommen. Also man hat erstmal diese Ängste und wenn man dann, wie sagt man so schön, wenn genug Wasser den Rhein, die Isar oder die Elbe entlang fließt, dann wird es irgendwie schon besser werden. Und genau so ist es auch. Das ist wie mit Liebeskummer, das ist mit so vielen Sachen. Irgendwann, wenn man diesen ersten Schmerz überwunden hat, dann ist sogar was Gutes dabei rausgekommen. Und auch bei mir. Ich finde jetzt meine Haare gut. Ich hätte sie mir früher nie so schneiden lassen, weil ich mir gedacht habe, nee. Und jetzt bin ich eigentlich ganz happy, so wie es ist.
Sieht auch richtig gut aus, finde ich. Ja, das sagen viele. Also man geht durch so ein Tal, also es ist ja einfach die neue Realität, die du erstmal akzeptieren musst. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist einfach unglaublich. Und du hast es neulich in einem Instagram-Post gezeigt mit dem schwarzen Punkt auf diesem großen Blatt Papier. Erzähl doch das nochmal, das fand ich so toll.
Naja, viele fragen mich, wie ich es schaffe mit all diesen Schicksalsschlägen. Und das sind ja nicht die einzigen zwei Schicksalsschläge in meinem Leben, sondern da gab es ja davor auch schon ein paar Sachen, wo ich sage, also man hat schon auch was zu tragen. Aber da bin ich ja auch nicht die Einzige. Es gibt ganz viele Menschen, die viel tragen müssen, die vielleicht manchmal ein bisschen anders damit umgehen. Und ich wünschte mir, dass alle ein bisschen positiver gucken würden und dass alle vielleicht auch trotz der ganzen Not, in der man manchmal ist, das Schöne drumherum nicht vergessen. Und es gibt so einen kleinen Test, den habe ich bei Instagram gemacht, den habe ich noch zu meinen Astro-TV-Zeiten mal gesehen oder irgendjemand hat ihn mir gezeigt. Und zwar dieses große weiße Blatt Papier und da malt man einen kleinen schwarzen Fleck drauf und man fragt, was siehst du hier? Und die meisten erkennen oder sagen, ich sehe einen kleinen schwarzen Fleck. Und das ist genau das, worauf man sich oftmals konzentriert. Nicht auf die schönen Dinge, also nicht auf dieses weiße Blatt Papier, was viel, viel größer ist, was viel, viel heller ist, was viel schöner ist. Nein, wir gucken auf diesen kleinen, dunklen Punkt. Und das machen wir im Leben ganz oft. Wir konzentrieren uns auf das Negative, anstelle wirklich zu sehen, was es so Gutes gibt. Und 2009, das habe ich auch in diesem Instagram-Post erzählt, da war auch kein gutes Jahr bei mir und da war ich bei meiner Schwägerin und habe sie angeguckt, weil ich habe auch Beziehungsende, ich habe mich entschieden, nach Berlin zu gehen, also neue Heimat, Verlust meiner geliebten Heimat, aber es war eine klare Entscheidung, dann Job natürlich, wusste ich auch nicht, wie es weitergeht und dann habe ich Heike nur angeguckt und gesagt, weißt du, irgendwie schlimmer geht nimmer. Dann hat sie gesagt, doch, schlimmer geht immer. Dieser Satz, der ist so bei mir drinnen geblieben und sie hat so recht, weil ich habe vergessen, dass ich das Glück habe, nach Berlin zu gehen. Meine beste Freundin lebt in Berlin, das heißt, deswegen bin ich da auch hingegangen. Ich bin da aufgefangen, ich habe eine tolle Wohnung gefunden, ich habe danach auch wieder neue Perspektiven jobmäßig bekommen. Das Leben ändert sich und wir dürfen manchmal nicht zu sehr dran festhalten und vor allem nicht alles so schlecht sehen.
Das ist auch eine gute Botschaft, finde ich. Also insbesondere, wenn es auch Menschen dazu hören, die vielleicht auch an Brustkrebs erkrankt sind, die damit hadern und kämpfen mit ihrem Schicksal. Ich habe ja auch viele Eltern in meinem Podcast mit schwer erkrankten Kindern.
Da bin ich auch so, dass ich sage, das ist ungerecht. Da kann man auch nichts zu sagen. Da hilft auch, glaube ich, oftmals nicht viel. Da hilft die Stärke der Kinder, weil ich weiß, dass Kinder in dem Augenblick oftmals sehr, sehr stark sind und eigentlich ihren Eltern sehr viel Mut machen. Ich habe das auch schon erlebt, weil ich auch schon mal in so einem Kinderhospiz gewesen bin. Und da war ich sehr beeindruckt von der Kraft und der Stärke der Kleinen, denen auch alles schon so bewusst ist und die ihre Eltern ganz oft trösten mussten. Und da habe ich mir auch nur gedacht, wie viel Kraft steckt oftmals in so einem kleinen Körper. Aber das macht mich unglaublich traurig.
Ja, das ist auch sehr, sehr bewegend. Du sagst ungerecht. Also gibt es da überhaupt eine Gerechtigkeit im Leben? Du bist ja durch Astro-TV, das interessiert mich auch noch mal sehr. Glaubst du sehr oder lebst du mit der Astrologie?
Nein. Ich bin Moderatorin. Ich hatte damals das Glück, dass ich ein sehr nettes Magazin bei Astro TV moderieren durfte mit dem Namen Leichter Leben, wo natürlich Spiritualität ein großes Thema war. Aber ich bin sehr bodenständig. Und wenn wir über Spiritualität reden, dann glaube ich schon auch an Spirit, weil das hat was mit Geist zu tun. Und wir können schon unseren Geist auch lenken. Aber ich glaube jetzt nicht, also ich lese jetzt nicht meine Horoskope oder richte mich nach irgendwelchen Karten oder sonst irgendetwas. Was ich spüre, sind Energien. Ich glaube, die sind da, die sind auch einfach spürbar und da kann man auch nichts gegen sagen. Also warum verliebt man sich in den Menschen? Weil es Energien sind. Warum hat man mit irgendjemandem einen guten Dreh? Weil es eine Energie ist. Also an Energien glaube ich schon. An Gerechtigkeit glaube ich auch manchmal. Also ich ecke da zwar auch manchmal an, aber es ist gerecht, wenn wir unsere Eltern verlieren. Weil das ist das Leben. Ja. Es ist gerecht, dass wir uns von unseren Eltern verabschieden. Aber es ist nicht gerecht, dass sich Eltern von ihren Kindern verabschieden. Das meine ich damit, mit Gerechtigkeit.
Da hast du absolut recht, da bin ich auch bei dir. Ich habe ja nun selber auch einen schwer behinderten Sohn. Und ich erlebe das jeden Tag, er ist jetzt 23. Und oftmals ist er derjenige, der mir unheimlich viel Kraft gibt und das so spiegelt, so das Leben. Genau das, was du gerade beschrieben hast mit dem weißen Blatt und dem Punkt. Und Clemens ist jemand, der ganz, ganz viel das Weiße oder das Bunte, nennen wir es mal das Bunte im Leben sieht und nicht das Schwarze. Und das ist das, was mir Kraft gibt. Und dir gibt wahrscheinlich auch sehr viel Kraft, wenn ich das so heraushöre, deine Freunde, deine enge Bindung oder Beziehungen im Leben, nicht wahr?
Ja, ich habe ja auch meine kleine, nennen wir sie mal meine kleine Familie, da gehören auch zwei Kinder dazu, die mir wahnsinnig viel Kraft geben, weil ich einfach auch sage, von Kindern können wir nach wie vor so viel lernen. Also diese Leichtigkeit, dieses Vertrauen und alles, was die uns entgegenbringen, was wir im Laufe des Lebens leider Gottes oftmals verlieren, vergessen. Und deswegen finde ich das ganz schön, wenn man mit jungen Leuten oder auch mit Kindern irgendwie noch diesen Kontakt hat, weil man selber noch mal in diese kindliche Zeit zurückgeholt werden kann.
Das ist auch eine Energie, oder?
Ja, absolut.
Ja, die ist auch ansteckend. Und das ist woran liegt es wohl, dass wir das verlieren im Laufe der Jahre? Weil wir hinfallen und dann hadern?
Ja, weil wir Leichtigkeit verlieren, weil wir natürlich auch im Leben immer ein bisschen mehr Päckchen zu tragen haben. Also ein Kind ist ja noch frei. Das ist ja noch, das hat ja noch nicht wirklich irgendwie Sorgen. Das hat noch keine Geldsorgen. Das hat noch, also im Normalfall, sagen wir mal so, geht es ja den Kindern also meistens wirklich gut, wenn alles gut läuft. Und deswegen sind die so sorglos. Aber wir ab einem gewissen Alter merken halt, dass das Leben ja schon auch Arbeit ist und dass wir schon auch was dafür tun müssen, dass wir gut leben. Und ich glaube, dadurch verlieren wir ganz oft an dieser Fröhlichkeit, an dieser Leichtigkeit, an diesem positiven Denken. Und da können wir aber natürlich schon auch was tun. Das heißt, wir können es uns auch wieder zurückholen. Da sind wir aber verantwortlich. Wollen wir das oder wollen wir das nicht?
Das fängt ja damit an, überhaupt uns das erst bewusst zu machen.
Genau. Wie gut es uns geht.
Wie gut es uns geht.
Ja, egal in welcher Situation.
Und dann ist es manchmal eben ein Schicksalsschlag, der uns daran vielleicht erinnert, wie gut es uns noch geht.
Oh. Ja, ich glaube, man braucht es manchmal nicht, diese Schicksalsschläge. Aber natürlich hilft so ein Schicksalsschlag manchmal vielleicht, um irgendwas klarer zu sehen. Ich muss ehrlich sagen, man hat mich auch oft gefragt, ob der Brustkrebs oder jetzt auch die Augenverletzung mein Leben so sehr verändert haben, meine Einstellung zu Dingen. Und ich sage, ich kann wirklich sagen, nein. Also ich war davor positiv, ich bin immer noch positiv, es hat sich nichts geändert. Ich hätte das nicht gebraucht, ich würde jetzt lieber mit zwei Augen durchs Leben laufen und ich hätte gerne auch noch meine alten Brüste, aber die neuen sind auch schön. Also nehme ich die natürlich auch dankbar an und sage, okay, es ist ja jetzt so. Ändern kann ich ja nichts, ich kann ja nichts ändern. Das sind die Kleinigkeiten, stehe ich morgens im Stau, dann kann ich mich darüber aufregen. Aber ich komme ja trotzdem nicht schneller ans Ziel. Also muss ich es annehmen und sagen, okay, fahre ich vielleicht das nächste Mal eine halbe Stunde früher los oder ich sage allen Bescheid, ich stehe jetzt im Stau. Aber sich aufzuregen bringt doch nicht weiter, also hilft mir doch nicht.
Nein, man verbraucht unheimlich viel Energie und dann wird es so negativ. Dann startet man schon negativ in den Tag, dann spiegelst du das an andere weiter und dann kriegst du es zurück. Das stimmt, das ist oft so ein Kreislauf, ne?
Ja.
Aber ich will gerne mal auf die Silvesternacht eingehen. Also warst im Grunde genommen deine Brustkrebsdiagnose, hast du gut verarbeitet, die Operation.
Gerade abgehakt? Naja, ich hatte noch im Februar die Brustangleichung, aber ich hatte die letzte Chemotherapie und Immuntherapie im September 25. Also war gerade in der Erholungsphase und wusste, eine Sache kommt noch, das ist die Brustangleichung, die dann im Februar gemacht werden sollte oder gemacht worden ist dann auch.
Und das war jetzt dieses Jahr?
Genau. Genau, dieses Jahr im Februar.
Und Silvester, erzähl mal davon.
Naja, wir waren drei Familien und wir saßen und wir haben Jungs dabei gehabt, die so um die 10 Jahre alt sind. Und wir sind jetzt keine Böllerer. Also wir haben die Jahre davor eigentlich nie geböllert, weil die Kinder auch zu klein waren, weil die Angst davor hatten. Aber jetzt waren die 10, es sind Jungs, die wollten halt so ein bisschen. Also haben wir gesagt, okay, besorgen wir mal 3 Batterien und ein paar Raketen. Ja, und machen den Kindern halt eine Freude. Und dann, ja, habe ich alles vorbereitet. Also ich habe eigentlich überall diese roten Kappen von den Raketen runtergemacht, die schon in die Flaschen gesteckt, dass man sie eigentlich nur anzünden musste. Habe die Batterien so aufgebaut, dass alles irgendwie vorbereitet war. Ja, und dann habe ich eine Batterie angezündet und habe mich noch gewundert, warum die nicht hochgeht. Bin nochmal hingelaufen, weil ich nochmal schauen wollte. Und in dem Augenblick ist sie entzündet, beziehungsweise diese Druckluft kam und hat mich im Auge getroffen. Jetzt kann man sagen, selber schuld. Also das hat auch sehr polarisiert, weil das ging ja schon auch ein bisschen durch die Presse. Und da habe ich auch viele, viele böse Nachrichten bekommen. Hier von wegen gegen Böllern und jetzt selber geböllert und selber schuld. Und wenn man es nicht kann, soll man es lassen und so weiter und so fort. Ja, es war ein Unfall. Also was soll ich dazu sagen? Es war ein Unfall. Und sowas kann passieren. Ist mir passiert. Hab ein Auge dadurch verloren. Aber hätte ich mir auch lieber erspart.
Hast du da echt viel Hassnachrichten bekommen?
Ja. Von den ganzen Böller-Freunden natürlich. Also, und auch böse Sachen. Also richtig böse.
Das heißt, das, was man in dem Moment genau gar nicht braucht eigentlich.
Genau, aber da habe ich auch aufgehört dann zu lesen, weil ich gemerkt habe, das ging nicht an mich so ran, weil ich mir nur gedacht habe, ihr seid einfach irgendwie empathielose, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber Idioten. Also ja, ich war selber schuld. Ich habe es auch zugegeben. Nein, ich bin nach wie vor kein Böllerfreund. Ich sage immer, alles in Maßen. Und wenn wir gucken, was in den letzten 10 Jahren Silvester passiert, dann wissen wir ja auch, dass es wahnsinnig zugenommen hat. Also jetzt hast du natürlich immer diese Partei, die Tierschützer, die auf die Tiere und hier. Aber ich bin auch ein Menschenschützer und sage, wir müssen auch auf die Menschen aufpassen. Und ich sage, ich habe auch Fehler gemacht. Natürlich habe ich auch an Silvester Alkohol getrunken. Vielleicht wäre es nicht passiert, wenn ich 0,0 gehabt hätte. Vielleicht ist man mit 0,5 oder 0,8 ein bisschen wagemutiger. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wäre es trotzdem passiert. Also deswegen, wir dürfen auch nicht mit Alkohol Auto fahren. Dann sollten wir vielleicht auch mit Alkohol besser keine Raketen anzünden. Ja. Ich habe es gemacht. Es ist daneben gegangen.
Und wie war das dann? Also du hast sofort gemerkt, dein Auge ist kaputt. Du bist in die Klinik gebracht worden.
Ja, ich dachte am Anfang noch, meine Freunde kennen mich ja, ich bin ja immer sehr hart im Nehmen und gesagt, lasst mich jetzt erstmal hier liegen und das wird schon. Aber meine Nachbarin Katja, die ist Krankenschwester, die hat mich auch durch die Brustkrebszeit gebracht, weil die in der Onkologie arbeitet. Und die hat natürlich sofort den Ernst der Lage erkannt und sofort Notarzt angerufen. Die kamen dann auch und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Das war auch mein Glück, weil auch hier hätte alles schlimmer sein können. Mein Gehirn ist getroffen gewesen, das heißt, ich hatte eine Gehirnblutung, die musste natürlich sofort mit dieser Notoperation gestoppt werden. Also auch hier Glück im Unglück. Ich hätte tot sein können, ich hätte eine geistige Behinderung haben können, mein Leben hätte komplett anders aussehen können. Jetzt habe ich ein Auge verloren und damit komme ich ganz gut durchs Leben.
Und auch damit gehst du ja sehr offen um, was ich toll finde. Ich habe neulich einen Post von dir auch noch gesehen, wo du von einen kleinen Eingriff wieder gesprochen hast, warst gerade wieder im Krankenhaus und du bekommst jetzt bald eine künstliche Linse eingesetzt.
Glasauge, also das klassische Glasauge. Also das waren natürlich viele Operationen. Ich hatte dieses Jahr 4 OPs, also einmal die Not-OP. Danach hat man probiert, natürlich irgendwas nochmal vom Auge zu retten, weil man natürlich probiert hat, irgendwas nochmal zusammenzusetzen, weil hätte ich wenigstens ein paar Prozente Sehfähigkeit, dann kann man ja schon sehr viel machen. Aber bei mir ist leider Gottes alles zerstört worden. Also das komplette Auge war Matsch. Das wurde dann entfernt. Zwischenzeitlich habe ich die Brustangleichung bekommen. Das war dann die 3. OP. Und jetzt als 4. OP wurde mein Auge entfernt. Dann ein Implantat eingesetzt. Das ist jetzt gerade am Verheilen. Und im Mai bekomme ich dann das Glasauge, sodass die Optik wiederhergestellt wird. Das Sehen leider nicht. Also ich gebe es ehrlich zu, anders wäre es mir lieber. Lieber so und sehen als optisch wiederhergestellt. Aber es ist jetzt auch so, wie es ist.
Aber auch besser als beide Augen zu verlieren.
Auch besser als beide Augen zu verlieren. Auch besser als die Hälfte des Gesichts weggeschossen zu bekommen. Auch das war verrückt, weil es mir die Leute nicht geglaubt haben. Also ich habe ja noch dann auch erzählt, was mir an Silvester bei Instagram passiert ist. Und dann haben die Leute mir geschrieben, das ist ja Blödsinn, toll geschminkt und man sieht ja noch eine Pupille. Und was man nicht alles tut, um Follower zu generieren. Und dann denke ich mir auch immer, Leute, wirklich. Also ich setze mich doch hier nicht hin und erzähle, ich habe mir mein Auge weggeschossen. Und ja, vielleicht habe ich es positiv erzählt, weil was soll ich denn tun? Ich setze mich da nicht hin und weine, weil ich hätte geweint, wenn es schlimmer gewesen wäre. So ist es wieder mein Leitsatz, Glück im Unglück.
Haben auch da dir deine Freunde sehr geholfen?
Ja, also natürlich. Also ein Freundeskreis ist unbezahlbar. Menschen, die um einen herum sind, die Verständnis haben, die einen unterstützen, die da sind. Klar. Deswegen auch hier. Glück.
Glück. Beziehungen. Was auch nicht selbstverständlich ist, finde ich. Es gibt sehr viele Menschen, die einsam sind, die auch alleine durch schwere Schicksalsschläge durch müssen. Auch das geht, das gibt es, das geht. Vielleicht wird man da auch noch stärker, noch unabhängiger. Aber schöner ist natürlich ein Freundeskreis oder auch Familie, wo man so eingebettet ist.
Ja, Familie, die kannst du dir nicht aussuchen, Freunde kannst du dir aussuchen. Und ich denke, man muss auch ein bisschen was tun für Freundschaften. Also wenn ich dann immer höre, du hast so Glück mit deinen Freunden, ja, dann gebe ich das zu, da habe ich Glück. Aber auch die habe ich mir ausgesucht. Und auch die haben, wenn ich das jetzt mal ehrlich sage, Glück mit mir, weil ich bin ja auch ein netter Mensch. Und würde das Gleiche ja auch für die Menschen tun. Und deswegen denke ich immer, das ist auch so ein Gesetz der Anziehung. Also lächel ich dich an, lächelst du mir zurück. Habe ich eine gute Ausstrahlung mit Menschen, dann ziehe ich auch gute Menschen an. Aber es gibt ja auch ganz viele, die halt auch keine gute Ausstrahlung haben. Und das klingt jetzt, und ich weiß, dass ich da jetzt auch wieder irgendwie Menschen anspreche, die sagen, ja, die redet sich so einfach und mir geht's aber so schlecht. Ja, das gibt's bestimmt und das möchte ich auch nicht kleinreden. Aber es gibt auch bestimmt die Menschen, die ein bisschen selber verantwortlich sind.
Ja, aber die erkennen das erst, wenn sie auch wirklich die Verantwortung dafür übernehmen müssen.
Natürlich, immer so. Der Alkoholiker wird immer erst erkennen, dass er ein Alkoholproblem hat, wenn die Frau ihn tatsächlich verlässt. Und wenn sie es ihm 5-mal sagt, ich werde gehen, aber sie immer noch bleibt, dann wird er sich nicht ändern. Ihm wird es erst bewusst, wenn wirklich eine Konsequenz getroffen wird. So ist es.
Ja, so ist der Mensch wahrscheinlich irgendwie auch eingerichtet. Also ist ja auch eine Bequemlichkeit so ein bisschen, so zu sein, wie man ist. Man hat sich eingeschaukelt in sein Leben oftmals. Ne? Aber ja, da hast du recht. Also Freundschaft ist immer ein Geben und Nehmen oder andersrum. Ja, manchmal erst nehmen und dann sich klar werden, Mann, das hat mir so geholfen in all den Jahren. Ja, dass man auch da so diese Dankbarkeit auch hat. Ich finde, Dankbarkeit ist auch unheimlich wichtig im Leben. Und das strahlst du auch aus, finde ich. So, und dann, wenn du in diese Dankbarkeit kommst, hast du gleich eine ganz andere gute Ebene, eine positive Ebene, was man nach außen auch ausstrahlt, finde ich. Und das ist das, was ich hier in meinem Podcast auch erzählen möchte, rüberbringen möchte, dass wir ja positiv sind, am Ende vielleicht. Wir müssen oftmals durch ein schweres Tal und es geht hoch und runter und so ist eben, weiß ich nicht, das Leben, ja. Und so bauen wir Resilienz auf. Ist jetzt irgendwie ein Modewort, aber da steckt ja auch was dahinter, ja. Ja, dass wir stark bleiben, auch mal uns, ja, auch mal vielleicht gebrochen sind eine gewisse Zeit, aber uns wieder aufrichten. Und ich glaube, das ist das absolut Wesentliche, dieses Wiederaufrichten, nicht wahr?
Ich glaube, es hat sich auch in all diesen ganzen Jahren nicht viel verändert. Also es gibt alte Sprichwörter, die haben heute noch ihre komplette Gültigkeit. Also behandel du den Menschen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Also das ist ja ein ganz, den kenne ich schon seit Kindestagen, kenne ich diesen Satz. Aber genau so ist es ja. Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch wieder zurück. So ist es ja. Gesetz der Anziehung nennt man es halt heute. Aber da hat sich nicht so viel geändert. Wir sind für unser Leben auch ein bisschen verantwortlich. Und wenn wir meckern, dann können wir doch nicht erwarten, dass die Menschen plötzlich freundlich auf uns zugehen. Ich habe das ganz oft im Krankenhaus erlebt, wie Pflegepersonal, die im Sekretariat oftmals wirklich behandelt werden, die ja wirklich auch gar nichts dafür können. Wir haben einen Pflegenotstand, wir haben teilweise überfüllte Wartezimmer, ja, aber dafür sind auch wir wieder verantwortlich. Ich möchte doch auch von meiner Ärztin eine Top-Beratung bekommen. Also gehe ich da rein und die nimmt sich Zeit für mich. Und wenn sie sich Zeit nimmt, dann kann es sein, dass der hinter mir einfach ein bisschen länger warten muss. Aber nimmt sie sich keine Zeit, komme ich mir wieder vor wie am Fließband. Dann bin ich auch sauer. Also wie will man es denn recht machen? Wir können es nicht recht machen. Und wenn ich heute weiß, ich habe da einen Arzttermin, dann gehe ich da halt schon mal hin mit der Einstellung, es kann dauern, weil vielleicht brauche ich nur 10 Minuten. Aber der Mensch vor mir braucht vielleicht eine Dreiviertelstunde. Du kannst das nicht koordinieren. Also das müssen wir einfach alle lernen, ein bisschen rücksichtsvoller wieder zu werden.
Das stimmt. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, eine rücksichtsvolle Haltung zu haben, in die Dankbarkeit mehr zu gehen und ja, das bewusste Leben. Oder wir gehen nochmal kurz auf dein Bild zurück, das große Weiße, auch wenn wir einen kleinen schwarzen Punkt irgendwo haben im Leben, das zu sehen und darauf den Fokus zu richten und damit noch mehr, ja, auch anderen Mut zu machen, so wie du.
Oder du.
Ja, es macht Spaß. Also es ist eine schöne Aufgabe.
Ja, ich freue mich da auch jedes Mal. Ich finde das ja auch was Wunderbares, wenn man auch eine gute, positive Reaktion zurückbekommt. Das ist irgendwie auch so ein kleiner unser Applaus. Du hattest neulich Lisa Feller ja auch im Podcast. Und auch die, für die ist jedes Lachen, ist für die mit Sicherheit etwas, wo sie sagt, ich mache das alles richtig und das tut gut. Und wir müssen uns einfach wieder mehr darauf ausrichten auf die Dinge, die uns gut tun und nicht auf die Dinge, die schlecht sind. Ich gucke bewusst vieles nicht in Bildern an, also weil ich merke, es tut mir nicht gut. Heißt aber nicht, dass ich mir nicht Gedanken mache oder keine Nachrichten mehr angucke. Aber ich weiß, dass so ein paar Sachen mich runterziehen. Ich weiß, wie es in Tierheimen aussieht. Und ich weiß, wie so ein Schweinetransport aussieht. Das muss ich mir nicht zusätzlich angucken, weil dann merke ich, ist meine Seele belastet. Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen sich zurückziehen und die Welt ist nicht nur positiv und das wäre auch ein falsches Denken. Man muss sich schon auch mit den schlimmen Seiten beschäftigen, aber eben gucken, dass es nicht zu nahe geht.
Ja, es zieht uns runter, das stimmt. Wir können nichts ändern, jedenfalls denken wir das, nicht als einzelne Person. Wenn ich jetzt einen Schweinetransport sehe, kann ich schon sagen, okay, ich kann aufhören, Schweinefleisch zu essen. Ich kann es reduzieren, ich kann Schweinefleisch essen, vielleicht von Wildschweinen aus dem Wald, wo ich genau weiß, wo die herkommen. Das sind so Kleinigkeiten, die wir machen können.
Genau, ja. Wir können schon aktiv werden.
Aber ich verstehe, dass es einen natürlich runterzieht. Und ja, das ist auch diese Flut an Nachrichten, die ungefilterte. Was übrigens auch der Nachteil ist vom Social Media. Und dafür müssen wir auch unsere Kinder schützen und Jugendlichen. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich. Diese permanente Flut an negativen Nachrichten, ja. Ich habe mal neulich tatsächlich gegoogelt, gibt es auch positive Nachrichten? Also Breaking News im positiven Sinne, ja. Und da gibt es wirklich, man muss aber nachsuchen.
Aber es gibt sie, Gott sei Dank.
Ja, okay. Liebe Andrea, auch ich habe mich so auf dieses Gespräch gefreut mit dir. Und es hat mich so bereichert. Und du strahlst was richtig Gutes aus. Und das ist genau das, was ich unseren Zuhörern auch mitgeben will. Erfahrbar machen will oder auch spürbar. Also ich finde, man spürt es bei dir. Und an alle Zuhörer jetzt mal, ihr müsst unbedingt Andrea auf deinem Instagram-Account folgen. Das ist so witzig. Ich lache immer so, vor allem auch über deine Kosmetiktipps. Da kann ich viel von lernen.
Ja, da kann jeder was von lernen.
Sehr cool. Also Andrea, vielen Dank für das Gespräch. Bleib stark, bleib wie du Anuschka, bist.
Du auf.
Ja. Und ich hoffe,
dass wir uns weiterhin.
Ja. Danke. Alles Liebe, ja?
Du bist ja auch öfters in meiner Gegend, dann läuft man sich vielleicht auch mal wirklich persönlich über den Weg.
Das mache ich. Ich melde mich bei dir.
Alles gerne.
Danke.
Tschüss, Andrea. Tschüss.
Tschüss, Anuschka. Tschüss.